Ah, oh, der Kuchen ist super. Vielen
ja,
Dank fürs
toll.
Einkaufen.
Ah. Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.
Ja, herzlich willkommen. Guten Tag. Ich hab dich gar nicht gesehen, liebe hörende Person. Ja, das hier ist eine Sonderfolge. Ich bin's, genau, Micha, wer meine Stimme nicht erkennt. Und bei mir sitzen der Uwe und die Jenny. Den Uwe kennt ihr aus allen anderen Folgen. Die Jenny kennt ihr aus der Folge mit Jenny.
Die noch nicht veröffentlicht ist, wenn diese rauskommt.
Ach ja, cool. Also ihr lernt heute die Jenny kennen. Und wir sitzen gerade einfach zu einem Stück Kuchen. Und nachdem wir jetzt ein halbes Jahr lang Podcast machen, eben Uwe und ich, wir machen diesen Podcast jetzt ein halbes Jahr. Jenny ist seit Folge 1 dabei, so weil wir uns einfach persönlich kennen. Ja. Und wir hatten mal Lust, uns einfach ein bisschen zusammenzusetzen auf eine Spezie oder einen Kuchen oder was auch immer und ein bisschen über das letzte halbe Jahr Podcast zu plaudern. Das ist jetzt also eine Sonderfolge. Außer der Reihe, wer, sage ich mal, unseren Podcast regelmäßig hört und sich einfach über die Entwicklung einfach ein bisschen mit interessiert, ist ein Podcast für die Fans,
genau.
Ja, oder für die Community, um es nicht Fans zu nennen. Mhm. Viel Spaß. Wir plaudern einfach ein bisschen und ihr könnt es natürlich auch gerne an euren Gedanken teilhaben lassen. Ist eine etwas andere Folge, deswegen erscheint sie auch heute und nicht zur regelmäßigen Upload-Zeit. Viel Spaß und wir essen Kuchen dabei. Nehmt euch gerne auch ein Getränk oder es gibt die Folge zur nächsten. Es ist einfach heute mal ein bisschen plaudern. Zwischendrin.
Ja, genau.
Sonne
aus
der Reihe. Uwe, wie hat dich der Podcast das letzte halbe Jahr verändert? Also dich persönlich.
Ja, mich persönlich. Sehr, muss ich sagen. Zum einen allein das Wissen über Dinge, die passieren, das ganze Hintergrundwissen zu dem Thema Geistermissbrauch, Kirchenverletztheit. Ich sag mal, Folge 9 war da so mein Augenöffner.
Mit Stefanie
mit der Steffi,
wer sie
genau
nicht gehört hat, jetzt hier abschalten,
ja,
und rübergehen.
Richtig cool, wo ich auch verstanden habe, was in mir abgeht aktuell. Ja, und das war ganz, ganz wichtig. Ja, und ich habe sehr viel mehr Sicherheit, so in Gesprächen. Allerdings ist auch ganz viel Blauäugigkeit verloren gegangen. Also wo ich meinte, hey, Gemeinden sind doch ein sicherer Hort, sind sie nicht. Genauso wie Bibelschulen, genauso wie andere Institutionen, speziell, wenn sie halt aus dem streng evangelikalen bis fundamentalistischen Hintergrund kommen.
Sind sie nicht automatisch?
Nicht automatisch,
man
ja.
Man muss sich dafür einsetzen, dass sie ein sicherer Ort sind oder werden,
ja,
oder
richtig
bleiben.
Richtig.
Genau, aber nur weil es eine Gemeinde ist, ist es nicht automatisch. Es ist kein Automatismus.
Richtig, ist kein Automatismus. Aber es ist so ein bisschen gesundes Misstrauen.
Du bist also ein bisschen gesund misstrauisch geworden.
Also ich bin gesund misstrauisch geworden. Meine Blauäugigkeit hat sich ziemlich verzogen. Ja.
War die groß?
Ja. Ja. Und das ist halt, wenn man so in einem gewissen christlichen Umfeld aufgewachsen ist, man negiert auch Dinge, man achtet dich auf, wenn mal einer Kritik ist, ja, da hat mal einer ein Problem, ist ja nicht so schlimm und so. Und jetzt merke ich, hey, das sind überhaupt keine Einzelfälle. Das ist brutal, ja.
Hat Struktur.
Ja, ja, ja.
Also inhaltlich, wie hat sich dein Glaube entwickelt in im letzten halben Jahr? Wie war so? Das ist ganz, wenn ich diese ganz persönliche Frage stellen kann.
Du kannst jede Frage stellen. Glaube entwickelt, ich merke, das Vertrauen zu Jesus ist größer geworden, viel größer, weil ich gemerkt habe, ich muss nichts leisten. Es ist ja so, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, muss ich mal echt, das ist lange her, als ich selber einen Geistmissbrauch erlebt habe. Einiges ist auch nicht mehr restaurierbar, merke ich. So eine Sache, wo ich denke, ja, das ist wirklich wie weg, aber es ist nicht schlimm. Es ist so regelmäßiges Gebet, ist ganz, ganz selten. Ich kann immer noch beten, ich habe immer noch ein Herz für Jesus, überhaupt kein Problem. Aber dieses, ich muss regelmäßig beten oder ich will regelmäßig beten, weil ich denke, dadurch wird irgendwas besser in meiner Beziehung oder so. Ich bin selber verblüfft, wie sehr sich Jesus gerade kümmert in der Zeit, wo ich halt nicht kann. Ja. Und das ist das, was mich gerade umhaut. Ist auch ganz schwer in Worte zu fassen. Ich habe früher immer gebetet, damit ich weiß, ja, er ist da, ich bin geborgen und so weiter und so fort. Und wenn ich es nicht gemacht habe, dachte ich halt, oh, du musst was tun. Und jetzt merke ich, das ist gar nicht mehr nötig. Ich habe so eine ganz tiefe Gewissheit, Jesus ist da, unterstützt mich in allem Scheiß, der so passiert. Und ich muss nichts mehr leisten. Und das ist so eins der Hauptdinge geworden, die mir hochgekommen sind. Da ist auch keine Angst mehr oder so. Echt cool. Und was hat es mit dir gemacht, Micha?
Ich habe das Gefühl, ich bin entspannter geworden. Also wir haben uns diesem Thema angenähert und haben gesagt, hey, wir wollen einen Podcast machen zum Thema geistlichen Missbrauch und Kirchenverletztheit. Das ist ein Riesenthema, wo man sich auch erstmal dran trauen muss. Wir sind der erste deutschsprachige Podcast, der das macht. Und ich hatte da einen sehr großen Respekt davor. Und ich bin aber auch sehr viel in Gesprächen gewesen, wo ich das Gefühl habe, ich muss es irgendwie erklären oder gar rechtfertigen, dieses, nee, Gemeinden sind doch ein sicherer Ort. Wenn man mit Leuten spricht und gesagt haben, was in der Kirche, da passieren auch dumme Sachen, so, ja, leider, so. Und ich habe am Anfang oder auch vor dem Podcast eben viel die Not gehabt, dass ich, oder viel das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie meine eigene Geschichte viel erzählen oder aufklären zum Thema Evangelikalismus oder Fundamentalismus. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt einfach zu einem Stück weit einfach gemacht habe. Mhm. So dieses, wir haben jetzt echt eine ganze Handvoll Folgen. Und wenn mir jemand irgendwie, sage ich mal, unwissens über den Weg läuft und dann sagt, ja, also das passt doch nicht in meiner Gemeinde, so, dann kann ich dem halt sagen, eine Podcast-Empfehlung geben, aber muss nicht wieder meine Geschichte von A bis Z irgendwie durch erzählen und, sage ich mal, meine Lebensgeschichte in Info dumpen, bevor man sich dann wieder ordentlich weiter unterhalten kann. So, ich bin einfach da entspannter geworden, habe ich das Gefühl.
Ja.
So auch mein Glauben zu rechtfertigen oder so, weil ganz viel ist so die Angst gewesen, ja auch, wenn ich mich mit dem Thema einfach auch viel auseinandersetze oder viel dekonstruiere oder was weiß ich, also allgemein von der Glaubensentwicklung, dass dann Leute mir meinen Glauben nicht mehr glauben. Aha. In meiner Geschichte, in der Folge, wo ich meine Geschichte erzähle, ging es ja da auch mit drum. Und da bin ich nochmal eine Ecke entspannter geworden, wo ich einfach festgestellt habe, hey, ich muss meinen Glauben nicht rechtfertigen. Ich darf glauben, wie ich will. So, das ist ja vom Grundgesetz so abgesichert. Ich darf meinetwegen an Allversöhnung glauben, wo wir auch eine Folge zu hatten. So. Und wenn ich das glaube, habe ich nirgends die Verpflichtung, dass ich es begründen muss. So, oder rechtfertigen muss. So. Ja, dann kannst du den Raum stellen und den anderen damit alleine lassen, wenn ich möchte. Wenn ich gerade einfach keinen Bock habe, irgendwie mehr zu begründen. So. Und genau, ich glaube, das ist einfach ein Teil der Entspanntheit. Wenn sich jemand dann doch da mehr dafür interessiert, dann kann ich ja Martin Toms empfehlen. So,
genau.
So die Folge, die wir da machen. Ja, wir machen ja wahrscheinlich noch eine zweite. Nachdem man die rauskommt. Termin haben wir schon für die Aufnahme.
Ja,
also ich habe das Gefühl, ich bin mit sehr vielen Themen einfach abgeschlossener, aufgeräumter.
Ja.
Und anstatt mich dann in irgendwelchen Argumentationen oder Rechtfertigungen zu verlieren, empfehle ich dann eher unseren Podcast.
Ja.
So nach dem Motto, ja, hier, wenn es dich interessiert, hör mal rein und jetzt lass uns weiter über was anderes quatschen, das Wetter meinetwegen.
Genau.
Oder irgendwas, keine Ahnung, ja, also, oder Dinge, die uns beschäftigen. Ja.
Sind übrigens ganz genau 20 Folgen, Stand 22.06. Wir nehmen das an dem
heute
Tag auf.
Genau. Sommersonnenwende war gestern.
Ja,
also genau. Die Tage wieder kürzer, so ein Scheiß.
Tage.
Nee, jetzt sind sie erstmal sehr lang. Freuen wir uns dran.
Jetzt sitzt ja auch Jenny hier in unserer Runde. Das erste Mal, sag ich mal.
Ihr werdet sie noch besser kennenlernen.
Ja, definitiv.
Es kommt noch eine Folge zu ihr raus. Wir werden über Heilung miteinander sprechen.
Ja.
Wird toll.
Wirklich toll.
Für die sie nicht kennen, Jenny ist ein Mensch mit einem unglaublich großen Herzen.
Ja.
So, ich glaube, ihr Herz ist größer als sie selbst. Also es ist erstaunlich, dass so ein großes Herz in diesen Menschen reinpasst.
Ja.
Genau. Ja, schön, dass wir heute bei dir sein können.
Ja, gerne.
Genau. Tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Ja. Nochmal, was hat denn der Podcast mit dir gemacht? So, du warst von Folge 1 dabei.
Ich war von Folge 1 an dabei, im Sinne von, dass ich von Folge 1 an ihn gehört habe. Und mich hat das Thema berührt, der Untertitel besonders, von Kirchenverletztheit und geistlichem Missbrauch halt. Und ich habe mich schon lange tatsächlich irgendwie danach gesehnt. Es gibt ja so viele Podcasts, es gibt auch viele gute Podcasts. Und ich bin ein kleiner Podcast-Junkie, das war nur so nebenbei. Was hat der Podcast mit mir gemacht? Was mich sehr berührt hat von Anfang an, war eurer beider Offenheit in eurer beider Geschichten. Die haben mich auch dranbleiben lassen, weil ich muss gestehen, wenn mich was langweilt, dann kann ich da nicht dranbleiben. Und es war bei euch oder bei den beiden Folgen im Speziellen Das waren mit die ersten, die ich gehört habe, einfach nicht der Fall und dann blieb ich da dran. Mhm. Und ja, die ganzen anderen Folgen, die Folge mit der Stefanie Butenkemper, die hat mich sehr erwischt. Also die hat mich über Dinge auch nochmal anders nachdenken lassen, wo ich dachte, da bin ich schon drüber hinweg. Bin ich nicht.
Oh.
Oder vielleicht ja. Nicht so, wie ich dachte, weil man kann vieles auch einfach verdrängen. Ja. Und jetzt bin ich einfach mal froh, dass es diesen Podcast gibt und dass Menschen da ihrem Erlebten eine Stimme geben dürfen, dass Menschen ehrlich sprechen dürfen über Sachen, die sie erlebt haben, ohne die Angst davor haben zu müssen, gleich wieder im negativen Sinne gestutzt zu werden. Oder warum sagst du sowas überhaupt? Also, oder warum wagst du sowas überhaupt zu erzählen? Ich finde offene Räume total wichtig bei so Geschichten. Und die erlauben, dass man drüber reden darf.
So Behind-the-Scenes-Talk, das war ja eigentlich auch so ein bisschen unsere Intention, so dass wenn wir am Anfang von dem Podcast einfach offen sind, dass wir dadurch dann auch Hörende gewinnen, die auch selber dann bereit sind, offen zu sein.
Ja.
So dieses, wie wir die ersten Folgen gestaltet haben, war ganz bewusst so, dass einfach Leute sich angesprochen fühlen, um natürlich auch selber ihre Geschichte zu erzählen. Also da haben wir am Anfang sehr viel auch in den Folgen noch Werbung zu gemacht. Sollten wir wieder mehr machen. Also
Habe ich jetzt auch cool. Ich habe gemerkt, wir sagen das gar nicht mehr. Ja, sind auch noch einige Folgen jetzt schon in der Mache oder in der Pipeline. Ich finde es spannend, dass man Leute kennenlernt oder sich Leute auch an einen wenden. Ja, und dann sagen, hey, wir haben das gehört, können wir unsere Geschichte auch erzählen? Und das sind dann teilweise Geschichten, wo ich denke, wow, das ist eine ganz neue Perspektive. Ja.
Das finde ich auch so faszinierend, dass wir so viele Geschichten und so viele Facetten dadurch dann auch echt gewinnen zum Erzählen. Und das fordert einfach flankend ordentlichen Mut ab. So, und da, sage ich mal, eigentlich je offener wir da am Anfang sind und je besser wir, sage ich mal, auch mit anderen Geschichten umgehen, desto mehr können dann vielleicht Leute auch selber mutig sein und auch dann über uns oder über andere Kanäle, sage ich mal, auch mit ihrer Geschichte in die Öffentlichkeit zu treten, so wie sie es möchten. Das finde ich sehr schön. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, der Podcast hat auch sofern eine Entwicklung gemacht. Also du sagst es ja gerade, wir erzählen das irgendwie gar nicht mehr nach jeder Folge oder bei jeder Folge, so nach dem Motto, meldet euch bei uns, damit ihr auch mal bei uns damit eure Geschichte erzählt wird. Wir haben ja gestartet als, hey, wir wollen einfach Interview-Podcast sein.
Ja.
Hatten dann am Anfang halt erstmal keine Interviewgäste.
Ja.
Außer uns selbst.
Ja.
Oder irgendwie im Freundeskreis. Und ich will nicht sagen keine. Ja, also wir hatten ja doch einige. Aber haben dann aber einfach auch gesagt, hey, lass uns doch einfach auch Experten-Talks irgendwie draus machen. So das Format Experten-Talk oder inhaltlich mehr reden. Also Folgen zu haben, wo jetzt nicht zwingend eine Geschichte im Vordergrund steht, sondern ein Thema, was wir aufbereiten oder wo ein Experte dabei ist. Und ich glaube, das ist auch eine sehr coole Entwicklung gewesen. Also mir haben diese Folgen auch unglaublich viel Spaß gemacht, wo wir uns einfach auch unterhalten. Und daraus entwickeln wir jetzt auch unter uns so ein bisschen so unser neues Format. Also wo wir zu dritt auch eventuell mal öfter mal quatschen oder nochmal mit einem Experten. So, vielleicht sogar zu viert. So.
Genau. Da kommt, ist auch was in der Pipeline. Ja, freue mich schon voll.
Also auch eine Entwicklung, die, sage ich mal, mit der Zeit einfach gekommen ist.
Ja, genau. Genau. Von wegen Entwicklung. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich manchmal in letzter Zeit alleine mit einem Gast im Podcast saß. Und ey, wo ist denn der Micha? Also er ist ja da, wie ihr hört. Er ist nicht weg.
Hallo,
genau. Nur ein paar Mal war er nicht dabei. Wie kommt das denn, mein Lieber?
Ja, wir haben uns ja jeden Dienstag getroffen zum Podcast aufnehmen oder vorzubesprechen, damit man alle zwei Wochen was hat. Und dann haben wir einfach festgestellt, das braucht es vielleicht auch gar nicht, weil wir zum Teil so viel vorproduzieren, dass wir echt ein paar Wochen im Vorfeld Sachen haben. Und du weißt ja, oder manche wissen es ja auch, ich bin Musiker, bin Künstler. Mir war das einfach irgendwann zu viel, dann regelmäßig den Dienstagabend, sage ich mal, im Uwe-Podcast, festen Podcastabend zu haben. Habe mir gedacht, wenn ich da viel so regelmäßig weitermache, muss eine andere Form her, wie ich an diesem Podcast teilhaben kann, um den einfach mit meiner Musik und meinem Privatleben irgendwie gut vereinbaren zu können. Und deswegen habe ich gesagt, so, hey du Uwe, ich möchte mich so als Co-Host ein bisschen zurückziehen.
Und vielleicht findest du ja einen neuen Co-Host.
Mhm.
Oder jemanden, mit dem du zusammen Interviews machst. Ich höre mich viel zu gerne reden. Es ist vielleicht auch irgendwo besser, wenn du alleine Interviews machst.
Sagen das hast mal's. Du aber gut in den Griff bekommen. Ich muss dich loben, mein Lieber.
Ja, Schmitti. Also wo du gesagt hast, dass Schmitti von Super 2 gesagt hätte, ja, stopf dem mal ins Maul. So. Und der Jay dann mal ein paar Tipps noch gegeben hat.
Ja.
Die helfen sehr. Sehr ungemütliches, aber sehr hilfreiches Feedback, für das ich sehr dankbar bin.
Da nebenbei nochmal vielen Dank an euch beide, Jay und Schmitti von Super 2, dass ihr euch überhaupt Gedanken gemacht habt, euch die Zeit genommen habt, speziell war auf dem Kirchentag mit mir drüber zu reden. Das fand ich richtig, richtig cool. Vielen Dank nochmal.
Mega, genau. Ja. Und nachdem so dieses, hey, ich höre mich selbst viel zu gerne reden, fall dann doch auch mal ins Wort. Es reicht, wenn einer das macht. Das ist, genau, dass einfach die Gäste einfach mehr Platz haben. Der Uwe mittlerweile auch einfach fit ist. Man muss ja auch dazu sagen, so einen Podcast zu entwickeln, braucht ja auch unglaublich, man muss ja erstmal technisch da reindenken. Wir haben am Anfang so dieses, hey, wie funktionieren diese Mikrofone? Wie funktioniert die Aufnahmegerät? Wie funktioniert das Schneiden? Wie funktioniert so eine Aufnahmesession? Da haben wir uns ja auch erstmal, sage ich mal, reinschwimmen müssen.
Ja.
Und das klappt einfach mittlerweile so gut, dass wir nicht mehr zwei Interviewer brauchen, sondern einer einfach wach genug ist. Genau, und das ist einfach so dem Uwe sein Baby sein darf. Genau, zwar von vornherein war es mit Uwe sein Podcast. Ich habe gesagt, ich mache mit, ich unterstütze dich da dabei. Und mittlerweile bin ich aber doch, ja, ist doch auch ein bisschen mein Baby. Ich bin da sehr gerne mit dabei. Und ganz raus will ich nicht. Genau, wir haben einfach, ist mir im Freundeskreis einfach auch ein bisschen rückgemeldet worden, so, hey, das ist ein cooler Podcast, den wir da machen. Richtig cooler True Crime Podcast.
Ja.
Auch Freunde, ganz liebe Grüße gehen raus, die eigentlich mit Glauben und Kirche gar nicht mehr so viel Mut haben, hören den Podcast total gerne.
Genau.
Und das hat bei mir dann doch nochmal echt Mut gegeben, zu sagen, okay, hey, einfach um dem Thema weiter den Raum zu öffnen, möchte ich da trotzdem weiter mit dabei sein.
Ja, cool.
Und mehr dazu wahrscheinlich noch später, aber sage ich mal, in so inhaltlichen Folgen, so wo wir ohne Gast mal einfach uns einem Thema widmen, haben wir zum Beispiel jetzt mit Prophetie schon gemacht, hatten wir noch was anderes schon, aber wo wir ein paar Themen in der Pipeline haben, die wir auch einfach
mit
Jenny zu dritt besprechen wollen. Genau, wie ich hatte schon gesagt, sie grinst schon, ich hatte schon gesagt, ja, ich habe mit Uwe gesagt, ja, vielleicht findest du ja einen anderen Co-Host.
Ja.
Und
ja,
dann haben Jenny und Uwe miteinander, sage ich mal, sich ein bisschen mal mehr ausgetauscht zu dem Thema, das Jenny erzählt hatte. Sie wollte immer mal im Podcast irgendwie auch mitgestalten. Mhm. Wir haben dann viel hin und her überlegt so, und haben alle irgendwie gemerkt, ja, okay, so auch so das, was ich vorher gemacht habe, das wird Jenny nicht ersetzen können.
Ja, ja, ja.
Einfach, weil auch sie jetzt nicht einen regelmäßigen Abend in der Woche dafür blocken kann und möchte. Und deswegen haben wir uns mal zu dritt hingesetzt und überlegt, okay, hey,
genau,
wie können wir zu dritt diesen Podcast weitergestalten? Ich meine das Wort an Jenny, bevor ich alles erzähle. Genau, ja, du bist neu mit dabei. So, worauf freust du dich?
Worauf ich mich freue? Du hast vorhin gesagt, dass du es faszinierend findest oder so sinngemäß, wie in so einen kleinen Körper so ein großes Herz passen kann. Ihr beide habt übrigens auch große Herzen.
Oh.
Ich glaube, dass es für mich, das mag jetzt egoistisch klingen, ist aber gar nicht so gemeint. Für mich ist es eine mutige Sache, meiner eigenen Stimme und Stimmigkeit zu vertrauen, auch ein Stück weit mehr Selbstbewusstsein wieder zu gewinnen, indem, dass ich was zu sagen habe und das, was ich zu sagen habe, auch sagen darf. Und wir hatten es vorher von Charme. Ich finde halt solche Podcasts, die authentisch sind und echt, total wichtig, weil je mutiger wir alle werden, unsere Geschichten zu erzählen, desto mehr merken wir, wir sind nämlich nicht alleine, wir sind viele. Mein Wunsch ist einfach, dass wir Menschen, die Scham verlieren, uns unsere Geschichten zu erzählen. Und was ist ein besseres Medium als ein Podcast dazu? Also es gibt viele gute Medien. um sich mitzuteilen. Und es geht mir auch nicht darum, meine Geschichte oder einen Teil meiner Geschichte mit Kirche oder mit Gemeinde, sage ich jetzt mal, werdet ihr noch hören. Es geht mir nicht darum, irgendwas da schlecht zu machen oder so. Aber man darf, finde ich, Wahrheit auch beim Namen nennen.
Ja.
Und muss es tun dürfen, ohne Angst. Und ich glaube, eine Angst und eine Scham kann nur weggehen, wenn man drüber spricht. Und es gibt den Leuten, die das hören, vielleicht auch Gemeinden, die Chance, ein bisschen was zu überdenken. Mhm.
Ja, wir haben auch mitbekommen, dass zwischendrin in bestimmten Gemeinden, die auch bei uns namentlich genannt wurden, dieser Podcast auch in den Leitungskreisen seine Runde gezogen hat. Ich sage einfach nämlich, meine ich, wo ist ja egal.
Ja, ja.
Aber der wird gehört. Also,
ja.
Danke, Jenny. Das ist einfach so dieses Thema Herz. So, wir hatten ein paar Gäste. Ich habe das Gefühl, wenn du erzählst, das macht so viel Mut.
Dankeschön.
Also, das ist cool. Das ist cool, dass du da. Herzlich willkommen.
Ja, voll.
So.
Mir ist wohl bewusst, dass ich eine sehr, das mag ich vielleicht noch dazu sagen, mir ist wohl bewusst, sind wir sind alle warmherzig und so. Mir ist wohl bewusst, dass ich eine sehr, sehr im besten, positivsten Sinne zart beseitete Persönlichkeit bin. Das ist auch ein Wagnis. Ich bin sehr berührbar. Und es wird in Podcast-Episoden sicherlich durchaus mal passieren, dass ihr merkt, dass ich angefasst bin. Und vielleicht darf das auch einfach so sein, weil es ein Stück weit zu mir gehört.
Ja, ich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass wenn du ein bisschen an diesem Podcast einmal mit dabei bist, dass der automatisch einfach mehr berührt. Nochmal einfach von dem Berühren, so einfach das Herz nochmal berühren. Also viel, was ich sage, ist vielleicht nochmal Fachwissen für den Kopf, ja, aber das Herz ist damit noch nicht automatisch berührt und da bist du einfach vom Herzensmensch einfach ein. Es klingt zu militant, aber Großkaliber. Du merkst schon. Ja. Das Brüt ist nicht so krass, aber ja, ich freue mich.
Also ich will anderen auch irgendwie ein Stück weit Mut machen, offen reden zu können und so. Und gleichzeitig mag ich aber auch nicht nur die sein müssen, die Mut macht, weil ich mag, und das merke ich, dass ich hier darf, ich selbst sein. Und wenn ich was habe, was mich selber total anfasst, wo ich jemandem gerade nicht Mut machen kann, dann ist das auch okay. So.
Ja.
Ich glaube einfach, ich kann da ganz echt sein. So.
Wir haben vorhin vor der Aufnahme auch ein bisschen über gewaltfreie Kommunikation gesprochen. Und da ist so eine ganz grundlegende Frage: so, hey, was brauchst du gerade? So, was für Bedürfnisse sitzen gerade am Tisch? Und das ist in Aufnahmen von uns auch mega wichtig. Also gerade wenn man Geschichten erzählt, auch zwischendrin mal einzuräumen, hey, brauchst du mal wenn du eine Verschnaufpause brauchst, dann machen wir die so. Uwe und ich haben im Auto vorhin kurz gesprochen. Und zwar so dieses, in welche Richtung soll der Podcast gehen? Ich glaube, mein größter Wunsch ist, dass wir einfach wholesome as fuck sind. Ich habe mit ein paar Freunden, ihr kennt ja so toxische Männlichkeit. Meine Freunde und ich, wir versuchen wholesome Masculinity zu prägen.
Ja.
Keine Ahnung. Gestern Abend habe ich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, gute Nacht, Schätzchen. Also, gute Nacht, ihr Lieben, einfach out of context. Das ist so. Und dachte mir, okay, wenn wir als Gesellschaft ganz viel Männlichkeit auseinanderbauen, die toxisch ist, dann brauchen wir irgendwas Wohltuendes, irgendeine gesunde Alternative davon. Also wholesome masculinity ist ein Ding ab jetzt. Ja. Und wenn wir das mit, sag ich mal, irgendwie toxic church, ja, oder toxischen Sachen in Gemeinden und geistigem Missbrauch machen, so dann gehört da irgendwie dazu, dass wir auch irgendwie dabei wholesome sind, damit es gesunden kann irgendwo.
Ja.
In irgendeiner Form. Also wir werden jetzt die Kirchen jetzt nicht retten damit, aber ich weiß nicht, so in die Richtung schubsen versuchen. Also so einfach so dieses Be wholesome es klingt jetzt gerade auch so nach so einem Handlettering-Kalenderspruch, aber glaube ich, was Wichtiges für unseren Podcast, der ja nicht bashen will.
Ja.
So.
Ja.
Also, der vielleicht schon mal basht, aber eigentlich nicht das primäre, das ist nicht der USP, das ist nicht, warum wir den Podcast machen.
Mm-mm.
Wir wollen da auch nicht mit reißerisch sein oder so, sondern wir wollen eigentlich mit Wholesomeness werben. So. Das ist das, was sage ich mal, Aushängeschild sein soll. So.
Auch
oder was ich mir wünsche.
Ja.
Auch vielleicht mit so einer Ganzheitlichkeit in Bezug auf Glaube. ich habe Glaube manchmal oder öfter sehr eng erlebt, auch wenn er frei angemutet hat. Und ich habe das Gefühl, so langsam darf er ganzheitlicher werden, offener weiter. Dinge zu fühlen sind jetzt mehr erlaubt, die vorher nicht zu fühlen erlaubt waren.
Ja, dass so. Der Glaube gesunden kann.
Ja, dass ein gesunder Glaube entsteht.
Ja.
Also ein Glaube, der frei ist von Angst. Ne? Also überspitzt gesagt zum Beispiel, stresst mich der Satz heute weniger, weiß ich nicht, der Satz, steh auf, nimm dein Bett und geh zum Beispiel. Sowas. Stresst mich jetzt ein bisschen weniger, weil ich mir denke, kann man auch anders sehen, wie man ihn sonst vielleicht gesehen hat. Oder?
Da reden wir in deiner Folge für drüber. Ne? Ja, es ist, ja, genau.
Ich glaube auch, dass man mehr atmen darf im Glauben und vielleicht auch mal Dinge machen darf, die nicht so explizit christlich sind, ohne dass sie komplett konträr sind zum Christentum, aber einfach.
Das ist immer je nachdem, woher man kommt.
Ja.
Also gerade wenn man sehr eng aufgewachsen ist, so da muss man sich vielleicht ein bisschen befreien. Also ich spreche manchmal mit einer gemeinsamen Freundin von uns aus der Gemeinde, die überhaupt nicht fromm aufgewachsen ist. Aber jetzt sage ich mal, ich glaube, die ist frommer als ich.
Oh,
so. Und der erzähle ich manchmal so ein bisschen so meine Entwicklung und dann sagt sie, boah, ja, voll spannend. Das kenne ich bei mir genau andersrum und wir stehen irgendwie trotzdem am gleichen Punkt jetzt. So, also es ist so. Aber sie hat dann riesengroßes Verständnis für das, so dieses, okay, so ist die Prägung bei dir, bei mir war sie anders. Ich bin so nicht aufgewachsen, sondern habe das irgendwie erst anders von der anderen Seite irgendwie entdeckt. Und die Schattenseiten der Freiheit irgendwie.
Ich höre mal einen zurück, praktisch zur Entstehung, wo Micha meinte, er ist halt so ein bisschen mit dabei und schauen wir mal, so als Co-Host. Das war vielleicht so gemeint, aber da muss noch mal ein dickes Dank hinterherkommen, weil wir haben da mal irgendwann zusammengesessen und das Konzept für den Podcast gemacht. Da kam auch ganz...
Wir haben uns echt Nachmittag in einem Café verschanzt.
Ja, genau. Da kam echt ganz, ganz viel Gutes von dir. Also da ist auch viel dabei. Was komplett von dir kam, überraschenderweise, war der Jingle.
Ich bereue nichts.
Und der wird ja gefeiert, sag ich dir. Ja. Das ist
der. An dem Tag haben wir den Namen Hausverbot im Beichtstuhl, der ist an dem Nachmittag geboren.
Ja, genau.
Und wir haben eigentlich ein komplettes, eigentlich so ein bisschen so einen halbstandardisierten Fragebogen irgendwie entwickelt. Also wir haben einen Interview-Leitfaden entwickelt, wie wir Leute interviewen wollen. Ich glaube aber ganz viel von dem, was wir damals dann brauchen wir heute gar nicht.
Richtig, ja.
Also so, aber es war trotzdem wichtig, dass wir uns damit so fokussieren. Ja, und dann habe ich einen Jingle den habe ich ja mit GarageBand an einem Nachmittag mal gemacht, auch gar nicht irgendwie professionell abgemischt oder so, sondern du hast den da durch die KI irgendwie durchgejagt und dann war der drin. Und ich bin auch derjenige, der das singt. Also
ja,
ich habe das gesungen an irgendwie so in mein Live-Mikro.
Klingt total cool.
Das war so genial. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, so richtig interviewen, habe ich ja durch dich erst gelernt. Einfach durch Zuhören hast du mir auch ganz viel erzählt, so ein bisschen Fortbildung mir gegeben, mehr oder weniger, auch Infos, schau mal hier, schau mal da, da kannst du was lernen. Und das war echt toll. Also da bin ich dir richtig dankbar für diese ganzen Punkte, die du da mit viel Liebe reingebracht hast. Das ist cool. Darum freue ich mich auch sehr, dass du nicht ganz weg bist, sondern sagst, hey, ich bin da noch mit dabei und ich habe Bock und so, das macht Spaß. Ja, genau.
Ich finde, ihr beiden harmoniert auch so. Also ihr seid unterschiedlicher, aber ihr harmoniert trotzdem so miteinander irgendwie. Es ist eine schöne.
Wir haben uns auch eingespielt ein bisschen jetzt.
Ja,
also
ja.
Am Anfang, ich meine, in der Folge, wo ich dich interview, da falle ich dir auch noch ins Wort zwischendrin.
Ja.
So,
ja.
Also.
Man lernt halt.
Ja. Ja, auch der Stefan Butenkemper bin ich ins Wort gefallen.
Ja.
Da habe ich viel zu viel geredet in der Folge. Bei Martin Thoms anders geworden.
Da bin
ich auch froh drum.
Ja. Und das ist halt auch so ein cooles Ding, dass wir uns da alle so auch entwickelt haben in verschiedener Beziehung. Jeder für sich, aber jeder eine coole Entwicklung hatte. Ne?
Ja. Ja. Ja, es war so dieser Drang, ich muss dazu was sagen.
Ich muss
Stellung nehmen. Oder der hat sich so entwickelt zu, ja, jetzt habe ich Stellung bezogen und andere können das auch und ich gebe meinen Senf dazu und bin da aber entspannt.
Ja, ja.
Ich habe eine kleine Frage an euch tatsächlich, die mir jetzt gerade so an euch beide.
Ja.
Jetzt seid ihr die, die den Podcast ins Leben gerufen habt. Ihr habt ihn miteinander konzipiert. Und mein Gedanke war, all diese Folgen oder auch die Interviews, die ihr schon aufgenommen hattet mit den Menschen, ich meine, was hat das, wir haben das vorher schon gehabt, was hat das mit uns gemacht, aber hat das bei euch eine nachhaltige Wirkung hinterlassen in Bezug auf die Themen, die ihr mit Interviewgästen besprochen habt oder die Geschichten, haben die euch im Nachgang irgendwie geprägt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber haben die was mit euch gemacht oder könnt ihr die nach so einem Interview, da lassen wir sie hingehören, hätte ich jetzt was gesagt. Oder darf man die ein Stück weit auch ein bisschen mit sich mittragen und irgendwann fließt es wieder ab? Wie ist das?
Oh, tolle Frage.
Also mich beschäftigt gerade wirklich auch noch nach 1-2 Wochen, rotiert in meinem Kopf immer noch ein Interview, was ich hatte. Da ging es halt um Purity Culture. Und speziell um sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung im Bibelschulkontext. Und da habe ich es noch geschafft, das Interview dann mal professionell zu Ende zu bekommen. Also es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber das war auch gut so, war genau so richtig. Ne? Habe ich nochmal gehört, dachte, ja, genau so war es gut. Habe auf Rekordende gedrückt, mir ist meine Tränen ausgebrochen, weil das war heftig. Das hat sehr viel Blauäugigkeit genommen, mal wieder. Und das beschäftigt einen. Was man sagt, ist das, dass das überhaupt möglich ist in einem frommen Kontext und dass dann teilweise auch dem Opfer die Schuld dafür zugeschoben wird von einem Bibelschulleiter. Und dann denke ich mir, Alter, ja. Und das bewegt mich nach wie vor. Also das rotiert noch innerlich, weil das fand ich so harten Tobak. Genau. Und klar, so ein paar Folgen, da denkst du auch noch eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, und auch noch später mal drüber nach und denkst dir, boah. Und dann habe ich auch schon mal gemacht, einfach mal nachzuhaken, hey, wie geht's dir jetzt und so. Weil die Leute vergisst du ja nicht. Du hast dann eine gewisse Herzensverbindung, auch wenn du es jetzt nicht so gut kennst, aufgebaut durch diese Nähe von dem Podcast. Und dann kannst du nicht einfach sagen, oh, schönes Interview, hake ich jetzt ab. Das klappt nicht.
Oh, das ist interessant, weil ich glaube, ich merke durch das, was du gerade gesagt hast, dass wir dann doch eine unterschiedliche Herangehensweise haben, mit den Menschen, die wir interviewen, in Beziehung zu treten. Aha. Für die Aufnahme einfach auch oder um die Geschichte zu erzählen.
Ja.
Ich bin ja Sozialarbeiter. Mhm. Ich bin ja auch in einem Beratungskontext, berate Eltern, berate Kinder einfach im Grundschulkontext und begleite da einfach eine Zeit und muss da einfach dann auch einen Cut setzen nach dem Gespräch und sagen, okay, jetzt Pause, nächster. Mhm. Und habe da vielleicht einfach ein paar Routinen bei mir, wo ich dann sage, wo ich dann einfach ganz bewusst sage, okay, für das Gespräch lasse ich es an mich ran und dann schüttle ich es auch wieder ab und bin da ein bisschen routiniert drin. Bei mir ist es nämlich so, dass mich die Gespräche, also ich bin sehr ambivalent da tatsächlich. Einerseits beschäftigen mich die Themen dann und ich höre den Leuten zu, und werde wütend dabei, so nach dem Motto, schon wieder einer. Mhm. Gleiche Scheiße, andere Gesichter, andere Namen. Das kann es doch nicht sein. Und danach stelle ich es aber auch wieder ab, weil ich es ja dann für mich auch irgendwie einsortiert habe. Weil irgendwie so dieses, ich sehe im Interview selber ganz viel die Gemeinsamkeiten zu anderen Geschichten. Mhm. Und mein Hirn versucht dann, vielleicht auch um es zu verstehen und um es vielleicht auch nicht zu nah an sich ranzulassen, vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus, sucht es nicht nach, okay, was macht diese Geschichte jetzt einzigartig, sondern der Reflex erstmal, wo sind die Gemeinsamkeiten? So, und wenn dann, keine Ahnung, jemand von einem übergriffigen Predigt oder einem übergriffigen Seelsorgegespräch erzählt, denke ich mir, ah ja, gleiche Scheiße wie bei den anderen Folgen allen auch, so ein bisschen.
Ja.
Und oh, jetzt muss ich aufpassen, so dass man das einfach versteht. Ich glaube, das ist einfach mit einem Selbstschutz, um einfach die Geschichten zu verstehen. Um sie dann aber auch gut wieder, sage ich mal, archivieren zu können. So, und in meinem Kopf, das ist auch vielleicht auch ein Grund, warum ich mich dann aus den Interviews gerade ein bisschen zurückziehe. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin zu abgebrüht in den Geschichten, um
weiter dieses Interviews zu machen. Mir fällt es schwerer, in dem Interview dann wirklich so eine Connection zu der Person aufzubauen, ohne, sage ich mal, den Fall zu analysieren und die Parallelen zu allen anderen zu finden. So, also ich sehe viel zu viel die Muster und dann viel zu wenig die Person.
Ah,
so.
Ja.
Aber auch mit aus Selbstschutz, glaube ich auch. Ergibt es irgendwie Sinn, ohne dass ich da jetzt gerade mich als komplettes Arschloch oute, so ein bisschen. Ich merke es einfach, es ist eine komplett andere Herangehensweise als beim Uwe. Ja, ist vielleicht auch dadurch einfach auch nochmal besser, wenn ich mich da einfach mal eine Weile zurückziehe. So, also Interviews an sich. Genau. Und vielleicht ist es auch deshalb, weil ich einfach auch in dem Bereich arbeite, wo ich einfach auch tagtäglich mit Schicksalen einfach auch im Kindesalter konfrontiert bin, ist dann irgendwann reicht's dann. So, da brauche ich dann auch irgendwie mein Feierabend, mich zu erholen. Und wenn ich dann einfach jede Woche Dienstagabend mich mit der gleichen Scheiße, mit dem geistigen Missbrauch und so weiter auseinandersetzen muss, dann packe ich das vielleicht auch einfach nicht. So, das ist wird mir dann zu viel. Also überfordere ich mich dann am Ende des Tages selber.
Also es klingt so ein bisschen, dass du trotz oder vielleicht wegen großem Herz lernen musstest, dich ganz klar abzugrenzen.
Ja, also ich weiß auch, das hat meine Mama mir als Kind immer schon gesagt, so wenn ich irgendwie so dieses, ja, weißt du, warum du dich jetzt gerade so fühlst? Nein. Oder irgendwann wusste ich es dann, ja, weil ich ein ganz großes Herz habe. Und sagt meine Mama, richtig. Also solche Gespräche gab es ganz oft bei mir als Kind. Und ich hoffe, dass ich davon einfach auch alles noch behalten habe oder so dieses große Herz also immer noch habe. Und ich bin da sehr, sehr dankbar für und sehr stolz drauf auch. So, hey, da freue ich mich. Bin ich sehr selbst, mit einem sehr großen Selbstwertgefühl, aber ich muss halt einfach auch drauf achten, so und das beschützen.
Das ist interessant. Das hat mich, eure beide hat mich sehr berührt. Und diese Frage, ja, das fand ich sehr faszinierend, als du gesagt hast, dass dein Gehirn dann, das eben um es einzusortieren. Ich habe mir gedacht, interessant, weil mit dem Herzen bei einer Person zu sein, die Mann, die du, die ihr interviewt, ist das eine. Und ich glaube, ich kenne, was du beschreibst, dass man sich dann versucht zu schützen, um es nicht so nah an sich ranzulassen, weil auch ich bin sehr sensibel und hätte wahrscheinlich vor so Interviews, hätte ich dann auch ein bisschen Angst, dass das so reinflutscht in mich. Gleichzeitig ist das, was wir haben, du und ich, aber auch so eine Gabe, die man, finde ich, durchaus auch lernen darf, auszutarieren. Und wo kann ich ganz präsent sein mit dem Herzen bei einem anderen für eine Stunde? Und dann zu begreifen, dass es nicht, weil, was hast du gesagt, zu abgebrüht ist, wenn ich...
Also abgebrüht rational.
Ja.
Oder rationalisierend und analytisch.
Dass es nicht zu abgebrüht ist, sondern dass du einfach für den Moment, für eine Stunde bei der Person total bist. Und wir sind Menschen. Ich glaube schon, dass es ist nicht schlimm, wenn es uns ein bisschen noch bewegt. Schwierig wird es, glaube ich, nur dann, wenn uns das gar nicht mehr loslässt. Aber aus Angst davor, dass uns die Geschichte des anderen gar nicht mehr loslässt, ganz ins Rationalisieren zu gehen, ist, glaube ich, auch für einen selber könnte es.
Ich erzähle einfach mal ein bisschen aus meiner Arbeit. So, wenn ich eine Einzelstunde habe mit einem Kind und die richtig, richtig gut war, wir über ein Thema gesprochen haben oder ein Spiel gespielt haben und ich habe das Gefühl, boah, das, was ich mir gerade überlegt habe, das ist bei dem richtig angekommen und wir haben gerade echt viel vielleicht irgendein Problem krass aufgedeckt oder eine Lösung gefunden. Es war gerade ein Durchbruch da. Das sind die Stunden, die mich danach am meisten aufgewühlt zurücklassen. Also gar nicht mal so nach dem Motto, diese Stunde war jetzt gerade nichts. Mein Gott, kommt die nächste, das kriege ich sehr schnell hin.
Ja.
Aber wenn ich aus einem Termin komme, der richtig gut war, sei es ein Elterngespräch, wo ich Eltern echt für was gewinnen konnte oder ein Gespräch mit einem Kind, wo ein Kind plötzlich was verstanden hat, dann wühlt mich das so stark auf, dass ich mich danach nicht an den Computer setzen kann, um es aufzuschreiben. Ich habe da so ein bisschen Dachterrasse bei uns, ich mache dann Fenster auf, trete auf die Dachterrasse so ein bisschen draus. Ich muss das erstmal von mir abschütteln. Ja. Die guten Gefühle. Die guten Gefühle sind dann so intensiv, dass ich die erstmal loswerden muss. Ich muss dann erstmal mich beruhigen quasi. als wäre ich gerade angegriffen worden. So, ich muss dann erstmal tief durchatmen, mich abklopfen, irgendwie die Arme ausschütteln, Feine ausschütteln, mich komplett springen, vielleicht, also atmen, ganz wichtig, um mich wieder zu beruhigen, um aus dieser Verbindung rauszukommen, weil ich einfach auch sehr empathisch bin und dann einfach eine riesen Leidenschaft dran habe. Und das mache ich manchmal so intensiv, da habe ich eine Kapazität. Wenn ich das zu viel mache, dann komme ich gar nicht dazu, so intensiv in eine Verbindung zu gehen. Und das, also ich muss diese Gabe ganz gezielt einsetzen, weil hat eine Obergrenze. Wenn ich es zu viel mache, dann kann ich nicht mehr so connecten. Mhm. Und das meine ich damit so ein bisschen, wenn ich dann jede Woche dann mich mit der gleichen Scheiße auseinandersetzen muss, die mein Kind, also es sind ja jedes Mal eine andere Geschichte, so, aber mein Hirn, wenn es einfach zu viel wird, das Gehirn denkt ja in Clustern. So, also, dass wenn wir etwas Neues lernen, dann versucht unser Hirn es mit etwas zu verbinden, was wir schon kennen, und sortiert es dort ein. Also wenn wir eine Tür sehen in einer Farbe, die wir noch nie gesehen haben, dann erkennen wir es trotzdem als Tür, weil es ins Cluster Tür passt. Ja? Ein Fenster meinetwegen auch. So, weil es irgendwie ein ähnliches Konstrukt hat Überschneidungen, Cluster, Fenster, ja? Oder Schrank. Ja? Konzepte. Unser Hirn denkt in Konzepten, ja, und nee. Bekanntes, also neue Eindrücke werden in bekannte Cluster, in bekannte Sektionen unserer Gehirnbibliothek einsortiert, so ein bisschen. Ja. Und wenn ich jetzt jede Woche, sage ich mal, eine neue Geschichte vor mir habe, die wieder Parallelen hat, so, dann sortiere ich die halt ganz viele, okay, das Regal mit den Geschichten zum Thema geistigen Missbrauch wird immer größer, ja, schon wieder ein Buch für dieses Archiv, schon wieder ein Buch für dieses Archiv, schon wieder ein Buch dafür. Mhm. Und wenn ich aber merke, ich habe zu viel, bin in einem sozialen Beruf, der Burnout gefährdet ist, so, ist halt einfach so, und dann einfach noch dieses Thema nebendran habe und dann quasi auch so ein bisschen Interviews habe, also nicht Klientengespräche, sondern Interviews, dann bin ich über die Kappe ein bisschen drüber und ich komme viel zu schnell, reflexartig fast schon, dazu, dieses Buch dann einfach zu nehmen und wieder und einfach auch ins Regal zu stellen. So, ja. Einfach weil ich irgendwann nicht mehr kann.
Ja.
So. Ja, ja.
Ich hoffe, dass das jetzt nochmal...
Es ist sehr schlüssig geworden jetzt nochmal für mich. Also auch vorher schon. Es ist, um nochmal zurückzukommen zu diesen Geschichten. Ihr habt ein Thema, ihr wisst, eine Gästin oder ein Gast kommt. So, ihr wisst, der Gast oder die Gästin hat die und die Geschichte. Hast du in deinem Gehirn von vornherein, der oder die hat die und die und die Geschichte, da könnte das und das und das und das ins Regal passen. Ist es manchmal so... Ohne Wertung. Ich stelle die Frage ohne Wertung. Und du siehst eine Person dann oder hörst sie und denkst, da kommt das und das und das bei rum. Und du könntest ihr den und den und den und den Tipp geben, weil du kommst aus dem und dem Berufskontext, überspitzt formuliert. Hast du das Gefühl manchmal, du musst, Gänsefüßchen, da vielleicht so agieren und bist deswegen manchmal rationaler oder schützt dich so davor? Oder wie du gesagt hast, du bist dann nicht so ganz bei der Person, weil du schon sofort in so Regalkisten denkst. Ist es das?
Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht.
Was es schwer macht. Weil du sagst, ich höre raus, dass du manchmal rational denkst und dass du mehr in diesen Regalfächern, sage ich jetzt mal in meinem Kontext, denkst und weniger bei der Person bist. Also weißt du, noch ein Buch da rein, noch ein Buch. Und du bist weniger bei der Geschichte der Person.
Ja, das macht es schwerer. Also ich denke,
wenn ich
zum Beispiel an so eine Aufnahmesituation ist, dann natürlich immer mit einem, hey, jetzt musst du präsent sein. Ich brauche jetzt eine Stunde wirklich intensive Konzentration, um wirklich intensiv zuzuhören. Das ist dann einfach schwerer.
Ja.
Weil mein Hirn dann automatisch schon wieder, da haben wir wieder das, da haben wir schon wieder diese Richtung und dann wieder ein Leiter und was weiß ich so. Und ich möchte ja aber auch offen sein für das, was die Person einfach, die Facette, die diese Person mit reinbringt. Und das ist dann so eine Gratwanderung, weil einerseits möchte ich die Themen ja auch einordnen, so das, was die Person sagt und dieses Einordnen in, das, was du erzählst, das kennen viele, das ist okay, damit bist du repräsentiert und auch so. Und dann aber auch so die Facette, die Person mitbringt, zu treffen. So nach dem Motto, hey, das und deine Geschichte ist auf deine Art und Weise einzigartig. So diesen Spagat, der ist unglaublich schwer. Und Und ich möchte mit den Interviews, wollen wir ja eigentlich die Facette der Person hervorheben, aber mein Hirn will andauernd auf das eigentlich nur noch eine Geschichte vom gleichen Thema. So,
ja.
Und das kriege ich manchmal aber nicht mehr. Das ist einfach schwer.
Ich wollte mir nur versichern, ob das so, ob ich so richtig denke in dem Punkt.
Ja, ja, dann hast du mich da schon verstanden, also ja, ich schon richtig verstanden, ja.
Weil es geht tiefer, als man meint, finde ich.
Ja. Und beides ist wahr.
Ja.
So, es ist ja, das, was mein Hirn macht, ist ja auch faktisch irgendwie richtig.
Ja, klar.
Genau, aber es ist einfach nicht alles. Da bin ich total froh, wenn es dann einfach einen Interviewpartner gibt wie den Uwe, der, sage ich mal, dann in dem Moment einfach nochmal mehr connecten kann mit dem Individuum. Mhm. Und der wirklich vielleicht auch besser zuhören kann in dem Moment als ich. Sagen wir es so.
Ja, danke für die Offenheit, weil das wollte ich schon länger mal.
Hast du noch eine Frage an Uwe?
Ja. Wenn du so nah an deinem Herzen irgendwie auch bist, das ist der Micha auch. Aber du musst ja auch irgendwelche Möglichkeiten haben für dich, um das irgendwie sortiert zu kriegen innerlich. Also wann? Ich stelle mir das, weil ihr beide seid weder Therapeuten noch sonst irgendwas. Jetzt machst du einen Beruf, der ein bisschen was mehr noch in so eine Richtung geht. Aber ansonsten seid ihr das hier ja nicht. Und das stelle ich mir halt schon echt eine ganz schöne Nummer manchmal vor, wenn ihr euch so Interviews stellt. Ich meine, man hat auch ein Stück weit eine Verantwortung, vielleicht auch nur eine gefühlte, auch wenn die Verantwortung bei dem oder der, die ihr interviewt, bleibt am Ende des Tages. Und trotzdem, für den Moment habt ihr ein Stück weit Connection mit der Person. Mhm. Und da einen gesunden Abstand, ohne sich zu verschließen zu haben. Wie machst du das?
Gesunder Abstand.
Ohne zuzumachen, weißt du?
Also ich glaube gar nicht, dass da so viel Abstand ist, weil ich lasse mich in dem Moment auch wirklich auf den Menschen ein.
Ja, ja.
Ich habe jetzt nochmal die Folge gesehen, also es wird ja auch gleich auf Video aufgezeichnet, die Folgen, und ich habe da gesehen, wie ich manchmal mit komplett entsetztem Gesicht, komplett aus der Rolle fallen, wirklich nur, das ist überhaupt nicht wahr, und dann auch wirklich so eine Minute, zwei Minuten, ich wusste, was ich sagen soll, weil dann war auch mal kurz Pause, da brauchte ich die mal. Und es war auch alles super. Also es hat super geklappt. Und danach, das verarbeitet sich für mich einfach damit, dass ich dann nochmal die Folge nachgehe, nochmal mit Herz dabei bin und merke, wow, da ist aber was passiert in dem Moment. Das war was Positives.
Ja.
Allein den Mut zu haben, über so Dinge zu sprechen, also egal wer es jetzt ist, Mut zu haben, Dinge zu sprechen, das finde ich so, habe ich so einen Respekt vor, weil ich genau weiß, wie sich das anfühlt in dem Moment, ja, selber erlebt. Und das ist manchmal gar nicht einfach. Und dann ist es ja öffentlich.
Ja.
Ja, und plötzlich steht eine Geschichte da. Und dann merke ich aber auch dann gleichzeitig nicht nur dieses Leid der Geschichte, sondern auch die Entwicklung, die Person genommen hat bis jetzt. Und wenn ich dann gleichzeitig sehe, der Mensch sieht, es geht weiter. Ja. Es geht positiv weiter. Teilweise mit einer Begeisterung und einer Intention, wo man merkt, boah, da ist so viel Freude im Leben. Das ist doch nicht alles durch. Ja. Aber du merkst, das ist zu einer guten Geschichte geworden im Endeffekt. Das ist das, was mich dann wieder rausholt.
Ja, cool.
Ja,
ja, voll schön.
Ja.
Uwe, ich finde es so cool, dass du so überraschbar bist.
Also,
mein Problem ist jetzt, dass meine Hirn nicht überrascht werden kann, weil, kenne ich schon. So diese Abgeklärtheit, die ich habe, die mir da aber einfach ein Hindernis ist.
Okay.
Ich finde das so cool, dass du da einfach so frisch einfach an die Geschichten gehen kannst und den Leuten damit begegnen kannst. Damit bist du viel näher am Hörer dran als ich. So, weil einfach für die Hörenden das ja auch voll Überraschung ist. Und wenn du als Interviewpartner, als du als Interviewender überrascht werden kannst, dann berührt's. Ich finde das total cool. Also das ist, hilft mir nochmal voll, so mich da auch drin wiederzufinden und einfach, das ist sehr super.
Ach, das ist cool.
Ich wollte genau was anderes sagen, hab's vergessen.
Danke, also.
Ja, richtig, ich weiß es wieder. das Thema, die Geschichte geht weiter und die Entwicklung geht weiter und es wird gut. So, die Geschichten, die wir in unseren Interviews haben, drehen sich ja oft um eine bestimmte Lebensphase. Mhm. Oder vielleicht auch eine Lebenskrise, die irgendwie mit Kirche zu tun hat oder Gemeinde zu tun hat und Glaube. Und das, was du gerade gesagt hast, hat mich voll berührt, weil durch die Geschichten einfach auch klar wird, es bleibt dabei nicht stehen.
Ja.
Und man kann danach weitergehen. Es geht weiter. Mhm. Es geht weiter. Also mich inspiriert es auch total, mein Ding zu machen. Zu sagen, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der hat einen sehr schlauen Satz gesagt. Ja, der hat gesagt, hey, wir könnten so viel geilen Scheiß reißen, also jetzt mal sinngemäß, wenn wir nicht andauernd auf die Evangelikalen reagieren würden. So, wenn wir nicht andauernd irgendwie so nach dem Motto, Gemeinde XY macht wieder mal irgendein Video auf Social Media, warum sie keine Sekte sind und wir steigen da voll drauf auf und kommentieren da fleißig drunter. In der Zeit, wie ich mich über Gemeinden aufrege, könnte ich einen neuen Song schreiben. Mhm. Hat mein Gesprächspartner gesagt. Das war der, habe ich mit dem Jonas unterhalten, der schreibt ganz tolle Lieder. Also ganz liebe Grüße an dich, Jonas. Da habe ich so viel drüber nachdenken müssen in den Wochen darauf. So dieses nicht dort stehen bleiben, wo man mal war und nicht dort stehen bleiben, wo man sich mal von irgendwas distanziert hat und nicht in dieser Krise stecken bleiben, sich nicht nur durch diese Krise dann wieder zu definieren. Und das, was du da gerade gesagt hast, um diesen Bogen zu spannen, finde ich so schön, einfach in den Geschichten zu sehen, wie es bei den Leuten weitergeht. Und das ist, glaube ich, auch eine riesengroße Hoffnungsbotschaft für alle Hörenden, die vielleicht selbst in so einer Krise stecken. Es geht auch bei euch weiter. Genau.
Ja.
So, und darin wollen wir auch anstoßen. Mach dein Ding und wenn es die Evangelikalen anpisst, dann machst du was richtig. Und die sollen meinetwegen auf dich reagieren. Ja, das gibt dir einfach Werbung. So schlechte Werbung ist auch Werbung, aber steig nicht weiter drauf ein. Lass dich davon nicht provozieren. Mach weiter dein Ding.
Du brauchst aus diesem Drama-Karussell.
Ja, so, die machen uns ein Drama, wir machen aus denen Drama und es wird immer nur Drama, Drama, Drama. So, nö, schreib einen geilen Song. Lese ein gutes Buch.
Ja.
Schau, was du brauchst, ja. Also, Social Media Algorithmen sind ja auch ein bisschen so darauf ausgelegt, dass sie uns möglichst lange daran binden. Und mittlerweile zeigt der Algorithmus sich nicht nur noch das, was uns gefällt, sondern auch Dinge, die uns aufregen.
Ja.
Also, Instagram ist es egal, ob es dir gefällt, was du siehst oder nicht siehst, so, sondern wenn du keine Ahnung, eine Viertelstunde davon Zeit verbringst, dort wild geworden, wütende Kommentare zu schreiben, dann zeigen sie dir mehr Content an, über den du dich aufregen kannst.
Mhm.
So. Steig nicht drauf ein.
Ja.
Ja, spannend. Das ist auch so schön zu hören, eben, dass es weitergeht, weil wie oft hast du gesagt, ne, ich kenne das ja von mir selber auch, wenn ich in der Krise war, du denkst, es geht nicht mehr weiter, es ist aus. Und das ist aber, ich glaube, wir sind so gebaut. Wir sind als Menschen, Gott sei Dank, so gebaut, dass irgendwas in uns immer weiter will. Ich glaube, selbst wenn du, was weiß ich, deprimiert bist, depressiv, sonst was, ich glaube, irgendwas in uns will immer weiter.
Ja.
Ich glaube, das ist in uns angelegt.
Ich glaube, das Leben ist im Durchschnitt gerade so nicht scheiße. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, das Leben ist schön. Ich so, ja, also das Leben ist erstmal das Leben. Und das Leben spielt manchmal sehr unschön.
Ja.
Aber manchmal, wenn wir auf Krisen zurückblicken, denken wir oft, ja, das hat auch was Gutes gehabt. Und man ist für viele Dinge dankbar plötzlich und hat dann eine Lebensfreude vielleicht auch irgendwann wiedergewonnen. Und das ist irgendwo Text.
Ja, wobei ich mir, interessant, ich sehe das auch so, dass es immer für irgendwas gut war oder dieses alles. Und gleichzeitig habe ich tatsächlich wieder so eine Frage in mir, dass ich mir denke, muss denn es immer eine Krise brauchen, um sich irgendwie weiterzuentwickeln, muss ich denn jedem Scheiß, der mir passiert, irgendeinen Sinn beimessen, damit ich dann wieder weiterkomme? Oder darf, was scheiße war, auch scheiße bleiben? Nicht in Bezug auf, dass ich in der Scheiße bleibe, aber dass die Scheiße scheiße bleiben darf. Ich habe das ganz lange falsch verstanden. So ein bisschen war ein Glaubenssatz in mir, der geschrien hat, nein, wenn es jetzt besser wird, dann weiß ja keiner mehr, wie wirklich, das war richtig schlimm. Wie wenn man so ein Mahnmal braucht, ein Inneres, auch im Kontext auf Gemeindeerlebnisse. Oh, das darf jetzt nicht besser werden, weil sonst ist es ja vergessen. Mein Erlebtes ist sonst vergessen. Also, und als ich dann angefangen habe, dem einen Punkt zu geben oder einen Platz in meinem Inneren irgendwie, okay, ich darf mich dem manchmal zuwenden, wenn es weh tut. Oder wenn ich ein Lobpreislied höre, das mich fucking triggert, Entschuldigung, den Ausdruck.
Irgendwann sind wir explicit.
Wollen wir doch, genau.
Das mich triggert oder irgendwas. Darf das scheiße bleiben? Verstehst du?
Ja.
Oder muss ich alles positiv überdecken? Oder noch mit Sinn befüllen, diese Scheiße? Also scheiße bleibt scheiße. Auch wenn ich Blümchen drüber kipp.
Ja. Oh, das wächst dann besser.
Ich kenne diese Gedanken sehr gut. Gleichzeitig gibt es halt in Krisen, wenn man in Krisen einen Sinn entdeckt, einen Überlebensdrang.
Das stimmt, ja.
Also sage ich mal, du kannst aus einer Krise, wenn du in der Krise einen Sinn entdeckst, kannst du aus einer Krise rauskommen. Das ist total unwissenschaftlich, aber es gibt Viktor Frankl, ist ein Begriff, der die Logotherapie entwickelt hat. Das ist so quasi dieses, hey, du steckst in Lebenskrise drin. Und wenn es dir gelingt, dieser Krise einen Sinn abzugewinnen, dann kannst du sie meistern. Und dann kannst du daraus gestärkt hervorgehen, so ungefähr. Und dann kannst du sie nutzen, um irgendwie einen Aufschwung zu haben. Ich glaube, Viktor Frankl selber ist KZ-Überlebender. Erinnere ich mich da richtig? Trotzdem Ja zu leben ist sein Buch, so ein Einstiegswerk von ihm, ja. Aber das, was du meintest, ist, glaube ich, gar nicht mal in diese Richtung, sondern wenn man auf etwas zurückblickt, was vielleicht aus einer Krise, du bist aus einer Krise hervorgekommen, so, und blickst zurück, retrospektiv auf irgendein Lobpreislied, was dich getriggert hat, und du denkst dir, ach, das ist doch immer noch einfach scheiße, so. Wir haben ja manchmal den Hang dazu, dass wir im Rückspiegel Dinge idealisieren.
Ja.
Und muss das sein? Also ich denke mir manchmal auch so, ja, nee, Dinge dürfen auch scheiße bleiben. Da stimme ich dir einfach zu. Also ist es das, was du meinst?
Ja, so das ungefähr? Ist das, was ich meine. Weil ich mag nicht so gerne dahin kommen, dass ich zurückblicke und mir denke, ach ja, für irgendwas war das immer alles gut. Und ja, das war ja alles nicht so schlimm. Ne? Es gab einen Punkt, wo wir, ohne ins Detail zu gehen, aber wo wir geredet haben, gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, das lassen wir jetzt mal so stehen und man muss nicht alles schönreden. Und die Gefahr laufe ich.
Ja.
Alles, ja, passt schon so.
Ja, wir haben es auch ein bisschen so gelernt, so weil man, alle denen, die Gott lieben, dient ja alles dann zum Besten.
Ja,
so
nach dem Motto,
Gott muss, also das ist ja eine Theologie, die vielleicht auch in uns drinsteckt, von unserer Prägung her.
Wie geht er noch? Denen, die Gott lieben dürfen, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Dann habe ich mir, wenn ich mir das positiv betrachte, schöne Scheiße so auf dem, so krass gesagt, dann könnte ich mir denken, wow, dann habe ich aber Gott ganz schön geliebt, weil mir hat ja jeder Mist zum Besten gedient.
Ja, oder toxisch interpretiert, du liebst Gott nicht genug, deswegen steckst du noch in der Scheiße drin.
Ja.
Also die schlechten Dinge dienen dir noch nicht zum Besten. Ah, das liegt daran, dass du Gott nicht liebst, weil denen, die Gott lieben, wird ja alles zum Besten dienen. Also das ist ein ganz zweischneidiges, also ganz mieser Trick auch manchmal. Also theologisch ein Arschgriff.
Also, man soll Gott für alles danken und alle ihm jederzeit dankbar sein und so.
Das ist
heftig.
Okay, ja. Aber haben wir uns doch ein bisschen verquatscht.
Bisschen verquatscht, das ist, ja, aber cool.
Ja, war schön. So, wir freuen uns auf das nächste halbe Jahr im Podcast. Bin mal gespannt, was da kommt. Also
viel Spannendes. So ein paar Sachen wissen wir ja schon, aber das halten wir noch unter dem Teppich, wir nicht alles teasern. Genau.
Ja. Wir haben einen ganz guten Ruf.
Ja.
Habe ich mindestens gehört. Wir sind ja jetzt gerade irgendwie so 2 Wochen nach Worthaus.
Ja, genau.
Bei Worthaus sind wir zitiert worden von Sigi Zimmer.
Ja, genau. Positiv. Mit Begeisterung und Werbe. Ich war vollkommen geblüfft.
Also du hast mir ein Sprachmemo geschickt und ich war komplett platt.
Okay.
Ja.
Ja.
Und damit können wir weitermachen.
Ja. Ich kann was zum Thema guten Ruf mal sagen. Ich bin ja der so ein bisschen hin wieder mal schaut, wie ist denn der Podcast so statistisch und irgendwie. Was mich gerade sehr, sehr fasziniert ist, dass die Folge, die wirklich am allermeisten mit großem Abstand gehört wird, und die war nach 4 Wochen bereits auf Platz 1, von allen Folgen.
Von unseren Folgen.
Von unseren Folgen. Auch wenn Folgen schon seit 6 Monaten laufen. Die hat nach 4 Wochen alles überholt und der Abstand wird immer größer zu allen anderen. Das ist Gotteskinder. Die Filmbesprechung.
Nein, mit Nana.
Mit Nana. Es hat alles überholt in einem rasenden Tempo. Ich bin vollkommen fasziniert. Mhm. Ja. Ja, genau.
Die war auch gut.
Das war auch eine richtig schöne Folge auch vom Gespräch. Wir haben uns ja sowas von wohl gefühlt.
Nana holen wir auch nochmal vorbei.
Liebe Grüße an Nana. Ja, danke für dein Dasein und so weiter. Das nur so in Kurzfassung mal. Das fand ich spannend, dass gerade diese Folge so cool war. Ja.
Cool. Ja, mein Wort zum Abschluss. Let's be wholesome.
Ja. Und mein Wort zum Abschluss. Ja, was soll ich sagen? Liked uns. da Standard. Ihr wisst ja, der Algorithmus mag uns, wenn ihr uns zeigt, dass ihr uns mögt. Ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas ist, was ihr noch wissen wollt, wenn euch ein Thema interessiert, wenn ihr selber eingeladen mal werden wollt, meldet euch. Genau. Und jetzt noch, was sagst du zum krönenden Abschluss, Jenny?
Ja, vielen Dank, dass ich ein Teil dessen sein darf, als so ganz frisch links Menschlein im Podcast-Game.
Ja.
Ich hoffe, ich ringe nach Worten, dass es irgendwie was dazu beiträgt, dass es befruchtend wirkt, dass es ergänzend wirkt, dass es der Ganzheit dient.
Ja, genau.
Der Ganzheit dienen.
Der also, Ganzheit dienen.
Let's dienen der Ganzheit, wholesome. Mit ganz viel Likes.
Ja,
dann. Tschüss.
Tschüss.
Lecker Kuchen. Ich nehme mir noch ein Stück.
Das mit dem lecker Kuchen ist noch drauf.
Die Kirche haben alle mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Ball.